Guten Morgen. Happy Sunday. Wir sind in Markus Kapitel 6 heute Morgen. Das Spiel am Freitagabend hat Spaß gemacht. Hoffentlich wird jeder deutsche Spiel so viel Spaß machen, für uns zumindest hier in Deutschland. Lass uns unser Herzen einfach jetzt zu Jesus drehen und ihm diese Zeit geben. Herr, wir danken dir, dass du uns aus der Welt geholt hast und du hast uns zu dir gerufen und berufen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns befreit hast von Sünde, von Tod, von ewiger Verdammnis, Jesus. Danke, Herr, für diese Freiheit, für diese Freude. Wir stehen, Jesus, heute Morgen ganz bewusst da, in unseren Gedanken, in unser Herzen. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt zu dir lenkst und leitest und dass du uns, ja, groß wirst in unser Gedanken und Herzen heute Morgen. Weich du unser Herz dir gegenüber. In deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es für euch in der Schule war. Ich weiß nicht, ob du ein Überflieger warst oder ob du auch Schwierigkeiten hattest. Es war für mich so mal so, mal so. Tests sind hart. Und die Schule ist hart. Für manche von uns sind, wir sind immer noch in der Schule. Und wir kämpfen und wir denken, wo bist du Gott, wenn ich diese Prüfung schreiben muss? Und das haben wir heute Morgen in unserem Text. Die Jünger versagen bei der Prüfung, die Jesus ihnen auferlegt hat. Die Prüfung der 5000. Und diese 6 steht in großen roten Buchstaben in unseren Bibeln. Und die Bibel tut dies den Jüngern nicht an, um sie zu beschämen. Dies ist Petrus Bericht über das Evangelium. Die Bibel tut dies und spricht offen über die Fehler der Menschen sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament. Wir sehen die Schwäche in Adam und Abraham, David und Salomo, den Jüngern und anderen Christen und unseren Bibeln. Und für ihren positiven und negativen Beispiel können wir lernen und sie auf unser Leben auch anwenden. Weil diese 6 muss nicht über unser Leben stehen. Aber diese Ereignisse, die in diesem nächsten Abschnitt gesehen werden, zeigen, dass sie die Lektion der 5000 nicht verstanden haben. Weil sie ein sehr menschliches Problem hatten. Ein harter Herz. Wir fangen an in Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger, das ist Jesus, in das Schiff zu steigen und ans jene Seite der Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Wir lesen, dass Jesus seine Jünger zum Gehen aufforderte. Warum? Sie waren erst am selben Tag dort angekommen. Die Arbeit lief gut. Die Menschen wurden geistig und körperlich auch genährt. Warum sollen sie gehen? In Johannes Bericht über diese Geschichte in Johannes 6 lesen wir, dass die Menschen Jesus zum König machen wollten, weil er ihnen zu essen gab. Sie waren so begeistert davon, dass sie gesagt haben, lass uns Jesus jetzt König machen. Und die Jünger schlossen sich wahrscheinlich der Menge auch an. Und bevor es zu wild wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, steigt in das Boot und fahrt auf die andere Seite. Und diese Aufregung um Jesus, dieser Wunsch, ihn zum König zu machen, wird nicht als einer der Versuchungen Jesu betrachtet. Aber ich denke, es gibt auch eine Versuchung hier, mit der Jesus nichts zu tun haben will. Hier besteht die Versuchung, das Kreuz zu meiden und jetzt König zu werden. Ein irdischer König zu sein, ist nicht der Grund, warum Jesus kam. Wie Jesus in Johannes Kapitel 18, Vers 36 zu Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert wurde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Die Menschen und die Jünger dachten nur an das Irdische. Sie dachten an ihre Bäuche, sie dachten an ihre Gesundheit. Aber sie verstanden nicht, warum Jesus kam. Er kam, um ein geistliches Reich zu errichten, kein irdisches. Und das ist oft die Versuchung für uns als Menschen. Wir stellen die Dinge dieser Welt an die erste Stelle. Aber Jesus ruft uns auf, sein Reich radikal an die erste Stelle zu setzen. Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis 33, wenn du mich nicht glaubst, sagt Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Ich habe schon an diese Gedanken heute Morgen gedacht. Denn nach, sagt Jesus, all diesen Dingen trachten die Heiden. Sie trachten danach. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass sie das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Frage ist, wie können wir Gottes Reich an die erste Stelle setzen? Wir stellen sein Reich an die erste Stelle, wenn wir aufrichtig beten, dein Wille geschehe, nicht meine. Wir stellen das Reich Gottes an die erste Stelle, wenn wir Zeit mit Jesus im Gebet und durch sein Wort verbringen. Wir stellen Gottes Reich an die erste Stelle, wenn wir Jesus in der Gemeinde oder in einem anderen Dienst dienen. Das bedeutet nicht, dass wir wie Mönche leben. Normalerweise sorgt Gott für uns durch unsere Arbeitsplätze. Wir müssen arbeiten. Aber wir leben auch in einem der reichsten Länder der Welt. Für die meisten von uns deckt unsere Arbeit mehr als unsere physischen Bedürfnisse und unsere Urlaubsbedürfnisse. Und doch wollen wir mehr. Wir streben nach mehr. Unser Konto könnte noch ein bisschen besser aussehen. Und das Reich Jesus stellt uns alles auf den Kopf und sagt, dass deine finanziellen Bedürfnisse nicht dein größtes Bedürfnis sind. Euer größtes Bedürfnis ist Gerechtigkeit, die Vergebung deiner Sünde. Und es ist das geistige Brot, Jesus, das du und ich brauche. Das Volk hat es nicht verstanden. Die Jünger haben es nicht verstanden. Wenn ich Jesus wäre, wäre ich frustriert über die ganze Situation. Vielleicht hätte ich meine Hände hochgeschmissen und meint, fertig mit euch. Ich bin done. I'm done. Going. Aber Jesus mag das nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Zeit vergeude. Aber was tut Jesus? Er geht und er betet. Im Leben Jesus sehen wir, dass das Gebet die geistige Verbindung ist, durch die er Kraft schöpft und auch Entscheidungen trifft. Das Gebet hat etwas Geheimnisvolles an sich. Und ich gebe nicht vor, 100% zu verstehen, was hier passiert oder was durch Gebet passiert. Ich weiß, was die Bibel sagt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bewirkt in meinem Leben. Aber verstehe ich das auch nicht ganz. Wir verstehen es nicht, weil es ein Akt des Glaubens ist. Aber in diesen Zeiten wird Jesus neu ausgerüstet. Er bekam Kraft, um weiterzumachen. Er bekam Anweisungen für die nächsten Schritte in seinem Leben und seinem Dienst. Jesus tat dies in der Stille und Schönheit seiner Schöpfung. Er stieg auf einen Berg auf. Und wir können und sollen auch dasselbe tun. Und jetzt betet Jesus, während seine Jünger über den See rudern. Und es läuft nicht gut, wie wir sehen werden. Ab Vers 47 lesen wir: Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschrachen. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunden sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Lassen wir beim Lesen ein wenig unsere Fantasie walten. Jesus ist auf einem Berg und betet. 12 Jünger sitzen in einem Boot und rudern, wie wir vielleicht am Samstag auf der Lahn machen werden. Aber es ist spät. Es ist dunkel. Und was hier wirklich interessant ist, ist, dass wir deutlich die Stimme von Petrus hören können, der Markus dieses Ereignis erzählt. Wir müssen die Grammatik nur ein wenig ändern hier. Markus schrieb in der dritten Person Plural. Du denkst, ach, Andrew fängt nicht damit an. Aber wenn man an die erste Person Plural das alles ändert, kann man Petrus Stimme gut hören. Was ich total interessant finde. Ich lese das nochmal vor. Und ich habe das ein bisschen geändert. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten am See, auf dem See, und er allein auf dem Land. Und er sah, dass wir beim Rudern litten, denn der Wind stand uns entgegen. Und um den vierten Nachtwache kommt er zu uns, auf dem See gehend, und er wollte uns an uns vorübergehen. Als wir ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten wir, es sei ein Gespenst, und schrien. Denn wir sahen ihn alle und erschrachen. Und sogleich redete er mit uns und sprach zu uns, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu uns in das Schiff, und der Wind legte sich. Und wir erstaunten über die Maßen und verwunderten uns. Denn wir waren nicht verständig geworden durch das Wunder der Vermehrung der Brote, denn unser Herzen waren verhärtet. Schon interessant, oder? Man kann wirklich Petrus da erzählen sehen. Markus saß da, Petrus erzählte die Geschichte und wie er das live betrachtet hat. Und das hilft uns auch zu verstehen, dass es echt war und was hier geschehen ist. Was war die Realität für die Jünger da am Boot? Kämpfe. Jesus hatte ihnen befohlen, den See zu überqueren. Und sie waren in seinem Willen genau wie zuvor, als Jesus gesagt hatte, lasst uns den See überqueren. Und dann schlief er im Boot. Auch hier haben sie wieder mit Hindernissen und Kämpfen, obwohl sie in Gottes Willen sind. Und worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Geschichten? Dieses Mal war Jesus nicht im Boot. Er war nicht am Schlafen. Aber das heißt nicht, dass er nicht sehen konnte. Was lesen wir da im Text? Er sah. Was für ein schönes Bild von Jesus für uns heute Morgen. Er sah die Jünger in ihren Kämpfen. Er sah, wie sie gegen den Wind und die Wellen anruderten. Und so wie er mit dem Volk, das keine Hirten hatte, mitfühlend war, so ist er auch mit seinen Jüngern mitfühlend. Dies ist die, die ihr Bestes tun, um ihm zu gehorchen. Und es ist interessant, dass wir manchmal nur ein einziges Wort, einen einzigen Satz in einer Lehre brauchen oder einen Predigt, um tief berührt und auch angesprochen zu sein. Vielleicht sind dies zwei Worte heute Morgen. Er sah das für dich. Du gehst mit Jesus, du willst ihm gehorchen, aber es ist schwer. Jesus sieht dich heute Morgen genauso, wie er diese interessante Gruppe von Männern gesehen hat. Sie haben gerade eine geistige Prüfung nicht bestanden. Vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, nicht bestanden oder nicht gut genug zu sein. Vielleicht fühlst du dich von Jesus weggeschickt, so wie die Jünger weggeschickt worden waren. Wo ist Jesus? Wir lesen im Text, er schaut zu. Die Jünger haben vielleicht die Prüfung nicht bestanden. Sie haben einen dicken, roten 6 bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass er mit ihnen fertig ist. Er hat auch dich noch mehr auch zu lehren. Er ist nicht mit dir und mit mir fertig. Er hat dich und mich in deiner Jüngerschaft mit ihm nicht so weit gebracht, so dass er dich oder mich jetzt auf die Seite wirft und sagt, ich bin fertig mit euch. So ist Gott nicht. Seine Gnade ist überreichlich. Wie wir am Ende der Study letzte Woche in Römer Kapitel 5, Vers 20 gelesen haben. Weißt du, wenn er dich sieht, sieht er dich nicht als Versager. Dieser dicke, rote 6 ist nicht auf dein Stirn. Er sieht dich als seinen Jünger. Er sieht dich als eine Person, für die er bereit war zu sterben. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ein 6 im Leben? Ein 6 in der Prüfung? Nein. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Und das ist eine Wahrheit, die wir immer mal wieder hören müssen. Was tut er für seine Jünger? Er kommt zu ihnen in ihrer Not. Wir lesen hier, dass er während der vierten Nachtwache kam, also gegen 3 Uhr morgens, kam Jesus ihnen entgegen. Die Jünger haben sich sehr verausgabt. Sie waren müde. Sie waren bestimmt verärgert über die Situation. Sie brauchten Jesus und Jesus wusste das. Und so kam er zu ihnen. Aber interessanterweise nahm er zuerst einen Weg, der ihn an ihnen vorbeiführte. Warum sollte Jesus das tun? Schiff war da. Warum geht Jesus einen Parallelweg mit ihnen? Jesus tat dies wahrscheinlich, um die Jünger daran zu erinnern, wer er war. Nämlich Gott in Menschengestalt. Der Gott, der die Schöpfung erschaffen hatte. Der Gott, der die Massen mit Brot versorgen konnte. Kein irdischer König, sondern ein himmlischer König. Der den Auftrag hat, die Menschen wieder in eine Beziehung zu Gott zu bringen. So wie Gott in 2. Mose Kapitel 33 an Mose vorbeiging und ihm seinen Charakter erklärte. Sehr schöne Kapitel in unserer Bibel. So geht auch Jesus an den Jüngern vorbei und erinnert sie daran, wer er ist. Inmitten unserer Umstände und Schwächen will Gott uns daran erinnern, dass er der Herr ist. Dass er groß genug ist, um unsere Schwächen in Segnungen zu verwandeln. Asche in Schönheit. Wie Paulus im Römerbrief sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott liebe, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und Gott hat genau das getan. Erstens lernen die Jünger, wer Jesus ist. Und das ist immer ein Segen. Aber zweitens nützt Jesus dies für uns. Ihr Versagen und ihre Schwäche sind unser geistlicher Segen. Wir sind hier circa 2000 Jahre später und lernen aus dieser Lektion. Wir lernen von ihrer Sechs, sodass wir kein Sechs schreiben müssen. Und als die Jünger dies sahen, schrien sie auf. Das ist kein kleiner Schrei hier. Das ist kein Ah. Das ist wirklich ein Ah. Von innersten Mensch. Was ist das da? So kommt das in dem Griechischen rüber. Das ist wirklich von innen. So, das Schreckens. Sie waren wirklich erschreckt. Und sie gerieten in Panik. Möglicherweise ist hier ein kultureller Aberglaube ins Spiel. Denn wir nicht wirklich verstehen, warum sie gedacht haben, das könnte ein Gespenst da sein. Wir sind uns nicht 100% sicher. Aber Jesus lässt sie nicht als guter Herr in ihrem Schrecken sitzen. Nicht in ihrer Angst. Wir sehen, dass er sofort zu ihnen sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und als guter Hirte und guter Herr spricht er Frieden und Trost und das Leben seiner Jünger. Ihre Berufung war keine Berufung zu fürchten, sondern zum Glauben. Um den Gott zu erkennen, der ihnen an diesem Tag auf dem Wasser entgegenkam. Das war ihre Berufung. Diesen Gott zu kennen. Das ist unsere Berufung. Diesen gleichen Gott auch zu kennen. Durch die verschiedenen Situationen in unserem Leben. Und Jesus spricht Mut zu und Trost. Und wo Trost ist, ist auch Mut. Markus beschreibt es nicht in seinem Evangelium, aber Matthäus schon. Das ist der Punkt, an dem Petrus, der Autor dieses Evangeliums, ausstiegt und auf dem Wasser geht. Es ist eine der erstaunlichsten Geschichten in unserer Bibel. Wasser, Petrus geht auf das Wasser. Warum hat Petrus uns nicht von seinem Abenteuer auf dem Wasser erzählt? Wir wissen es nicht. Petrus, du hättest ein bisschen mehr sagen können hier. Aber wahrscheinlich wollte er nicht über sich selbst reden, sondern sich auf das konzentrieren, was Jesus im Leben der Jünger zu erreichen versucht. Ja. Und Petrus war einfach der tiefe Wunsch, mit Jesus zusammen zu sein. Wenn das bedeutete, mitten im Sturm und auf den Wellen zu hängen, dann würde er das tun. Nicht hat ihm abgeschreckt. Denn im Laufe seiner Jüngerschaft lernte er durch das Scheitern, wer Jesus ist. Er lernte, dass Jesus ihn nicht verlassen und nicht aufgeben würde. Dass er der Gott ist, der sieht. Dass er der Herr ist, der unser Herzen beruhigen kann, wenn wir von Angst geschüttet werden. Und der uns mitten in den Sturm hineinrufen wird. Weil er größer ist als der Sturm um uns herum. Der Sturm hat Jesus nicht aufgehalten. Die Probleme in unserem Leben halten Jesus nicht auf. Manchmal fühlt sich das so an, aber das stimmt nicht. Manchmal wünsche ich, ich hätte mehr Weisheit. Aber Gott mangelt es nicht an Weisheit. Und ich kann um jede Zeit zu ihm gehen. Ihm mangelt es nicht an Macht. Es mangelt mir schon an Macht. Ihm mangelt es nicht an Mitgefühl. Manchmal ist schon. Aber er nicht. Ihm mangelt es nicht für dich und meine Situation Mitgefühl zu haben. Er kann alles benutzen, um uns in eine tiefe Beziehung zu ihm zu ziehen. Manchmal sind wir zu hart und zu uns selbst, wenn wir meinen, alles im Leben zu verstanden zu haben. Das Leben ist eine Reihe von Lektionen. In einigen sind wir gut, in einigen bekommen wir ein Eins, in anderen versagen wir. Gott gibt uns Gnade für jede Lektion. Ich finde, die Menschen sind oft viel zu hart an sich selbst. Und zu den Menschen um sie herum. Verstehe mich nicht falsch. Es gibt Sünde. Und damit ist es nicht zu spaßen. Dennoch sind wir auch alle im Prozess des Lernens und Wachsens. Und wir brauchen Gnade. Und die Menschen um uns herum brauchen auch Gnade. Und das ist etwas, worüber Miri und ich nach einem typischen, ein bisschen lauter Ehegespräch diese Woche nochmal erfahren haben. Die Ehe zeigt ziemlich klar und deutlich, wie viel Gnade man braucht. Und das habe ich diese Woche nochmal gelernt. Dass meine Frau, sowohl meine Frau als ich, in diesem Prozess sind. Und manchmal schaffen wir das, dann einzuschreiben, und manchmal schreiben wir ein dicke 6 und wir denken, ach Mist. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade für uns selbst. Wir brauchen Gnade füreinander. Aber es gibt eine Sache, was uns hindern kann. Gnade zu empfangen und Gnade zu geben. Was hat die Jünger gehindert, diese Lektion zu verstehen? Was hindert uns daran, Jesus zu erkennen? Was steht der Gnade und Hilfe im Weg, der uns geben will? Harte Herzen. Jesus stieg in das Boot und die Jünger waren erstaunt. Sie hatten die letzten 2 Jahre direkt neben diesem Mann gelebt und waren dennoch erstaunt über das, was er tun konnte. Ihr Herz sah wirklich so aus. Markus gibt uns die Erklärung für diese Verwunderung, und es war ein hartes Herz. Und dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Das Herz des Pharaos war hart gegenüber dem Volk Gottes. Israels Herz war Gott gegenüber hart, selbst inmitten aller der Wunder in der Wüste. Auch zur Zeit der Könige war das Herz Israels hart gegenüber Gott. Und hier sind die Herzen der Jünger auch hart. Die Leute sagen, wenn ich die Auferstehung hätte sehen können, würde ich an die Auferstehung glauben? Wenn ich nur ein Wunder sehen würde, würde ich an Jesus glauben? Nein. Die Geschichte und die menschliche Erfahrung sagen nein. Weil wir lesen hier im Text, dass die Männer, die das alles erlebt haben, trotzdem harte Herzen gehabt haben. Das Problem ist nicht, dass es nicht genügend Beweise für Jesus und sein Wirken in unserem Leben gibt. Das Problem sind wir, unser sündiges Herz. Herzen, die nicht glauben möchten, die Gott gerne ablehnen. Und wir alle stehen in dieser Gefahr, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind. Es spielt keine Rolle, wie gut wir unsere Bibeln kennen. Unsere Herzen können kalt und hart werden, weil das der natürliche Zustand unseres Herzens ist. Das ist der Zustand, zu dem unsere Herzen neigen. Ein englisches Kirchenlied drückt es so aus. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Ich bin geneigt zu wandern, Herr. Ich fühle es, anfällig, den Gott zu verlassen, den ich liebe. Und was ist die Antwort? Wie können wir hindern, dass unsere Herzen hart werden? Wir geben unser Herz zurück an die liebenden Händen Jesus und sagen, Herr, mach mein Herz weich, weil mein Herz so aussieht. Gott wird nicht durch harte Herzen von Wirken abgehalten, aber wird daran gehindert, wenn wir das nicht bereit zu tun sind. In seiner Gnade und Barmherzigkeit wird er trotzdem wirken, wie wir im nächsten Abschnitt lesen. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Die harten Herzen der Menschen halten Jesus nicht auf. Aber sie verpassen den vollen Segen, den Jesus ihnen geben wollte. Ein Beispiel, das wir gerade gesehen haben, war in Nazareth. Jesus konnte in seiner Heimatstadt nicht Großes tun, weil sie nicht glauben. Er könnte nur ein paar Menschen dort heilen. Jesus möchte nicht, dass dir der volle Segen entgeht. Denn er hält ein erfülltes Leben in seiner Nachfolge für dich, für mich bereit. Vielleicht hast du heute Morgen eine Prüfung nicht bestanden. Vielleicht hast du Probleme. Vielleicht spürst du, dass dein Herz kalt geworden ist. Und anstelle von Glauben und Freude gibt es Unglaube und Bitterkeit in deinem Leben. Jesus ist heute derselben Gott, wie der Gott, der seine Jünger an jenem Tag auf dem See für 2000 Jahre sah und tröstete. Wir bringen unser Herzen zurück zum Kreuz. Wir erinnern uns an seine Liebe zu uns. Wir erinnern uns an seine Gnade für uns. Wir lassen zu, dass dieser wunderbare Werk der Erlösung uns erweicht. Das wollen wir. Das brauchen wir. Weil so sehen unsere Herzen manchmal auf. Aber Jesus hat das Gegengift. Er kann das, was hart und kalt geworden ist, nochmal lebendig und warm machen. Und ich sehne mich danach. Ich kenne mein eigenes Herz. Ich sehne mich nach mehr. Ich will nicht nur zu Jesus gehen, weil er mir was geben kann. Ich möchte ihn in seiner Fülle erkennen. Ich glaube, wir, die hier sitzen, möchten das auch. Lass uns das jetzt tun heute Morgen. Lass uns Jesus Herz, unser Herz weich machen. Lass unser Herz ihm geben. Lass unsere Sünde ihm geben. Lass unser Herzen vorbereiten auf das Abendmahl heute Morgen, wo wir nochmal daran denken, was er für uns getan hat. Er hat es ermöglicht, dass wir warme, weiche, gesunde Herzen haben durch sein Opfer. Und das feiern wir heute Morgen. Ich würde das Anbetungsteam nach vorne bitten. Oder auch das Ordnerteam. Lass uns aufstehen.